Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Ahoi.
Na, alles gut?
Ja, doch.
Wie geht's? Wir haben es lange nicht gesehen.
Da, okay, die Folge beginnt mit einer glatten Lüge gleich am Anfang. Wir haben uns, glaube ich, jeden verdammten Tag seit, weiß ich nicht, Freitag oder so gesehen. Und es waren viele Biergärten mit dabei, in denen wir uns gesehen haben, tatsächlich. Vielleicht kommt daher auch die Farbe im Gesicht. Kann sein, oder?
Das stimmt. Darf man das eigentlich erzählen, dass, dieses Foto von, das kann man erzählen, ne? Das Foto von Söder und Laschet, was in der Bild auf Seite 1 war, wo die beiden im Biergarten saßen, genau an diesem Platz saßen Kevin und ich durch Zufall einen Abend vorher und haben auch dort getagt. Bei uns war es allerdings harmonischer und ehrlicher.
Ja, und das ist ja, das ist das Heuberger, ein schwäbisches Restaurant in meinem Wahlkreis in Berlin-Tempelhof-Schöneberg, in Schöneberg auf der Roten Insel. Und daher weiß ich hier auch aus den Berichten meiner Nachbarinnen und Nachbarn, während wir bei normalem Betrieb da waren, das heißt, es saßen ganz normale andere Menschen neben uns und haben auch gegessen, ist für die anderen beiden Jungs der ganze Biergarten abgesperrt worden, damit sie da ihr Foto machen können. Fanden nicht alle im Kiez so lustig, wo gerade die Außengastro wieder aufgemacht hat. Aber so macht sich jeder unbeliebt, wie er kann. Naja.
Wir haben wahnsinnig viele Themen, Kevin.
Ja, ich wollte übrigens mal sagen, ihr seht ganz toll alle aus in den Kommentaren unten. Das ist so eine bunte Kommentarspalte. Ich weiß gar nicht, was heute los ist, aber vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Naja.
Ich habe mal ein kleines Statement hier heute. Ich bin sehr stolz auf meine Lieblingsfußballstadt und meinen Verein.
Ja, Dieter Reiter, Superstar heute. Aber dazu später mehr.
Genau.
Ja. Wie geht's dir?
Okay. Also langer Tag in der Tat. Nee, es ist so, es ist letzte Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause. Die Sommerpause ist sehr lang, das hat mit dem Wahlkampf auch zu tun. Wir haben nochmal irgendwie 2 Tage im September, wo wir zusammenkommen als Deutscher Bundestag. Aber es ist einfach wahnsinnig vollgepackt, diese letzte Woche. Und es ist auch so, dass ein bisschen, ich merke das einfach, wie Kräfte gehen so, also ist schon sehr kräftezehrend und ich bin froh, wenn die Woche vorbei ist. Ich habe dann noch ein paar Tage nochmal durchschnaufen und dann geht es irgendwie in die letzten Tage des Wahlkampfs, sind jetzt ja noch 96 Tage. Also es ist jetzt irgendwie, der normale Bürger würde sagen, ist jetzt irgendwie noch lange hin, als jemand, der im Wahlkampf ist. Und das geht dir ja auch so, hat man das Gefühl, die Zeit rennt gerade weg. Und deswegen bin ich ganz froh, wenn jetzt die Sitzungswoche geschafft ist, irgendwie nochmal ein paar wichtige Projekte, auch großes Projekt für den Wahlkreis heute nochmal gehabt. Wir haben so ein Schieneninfrastrukturprojekt, wo wir jetzt bis zuletzt verhandelt haben, dass wir da genug Geld für den Lärmschutz rauskriegen, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch gut akzeptieren. Da ist heute der Knoten durchgeschlagen worden, bin ich total happy drüber. Und so laufen jetzt irgendwie nochmal so ein paar Sachen, die man halt in der letzten Sitzungswoche des Bundestages klärt. Und genau, und das deswegen bin ich ein bisschen angespannt, aber auch ein bisschen K.O. Also das ist in der Tat so.
Ist, glaube ich, voll berechtigt, würde ich sagen. Genau.
Und wir hatten ja gestern, also deswegen war das in der Tat gerade ein Scherz, den ich sage, lange nicht gesehen. Wir haben irgendwie gefühlt das ganze Wochenende miteinander verbracht. Werden wir auch gleich drüber reden, was da alles so los war. Wir haben Montag irgendwie lange zusammengesessen, mehrere Male sogar, Präsidium, Parteivorstand. Wir haben uns dann nochmal gesehen. Heute ist aber in der Tat die erste Begegnung, ne?
Ja. Heute ist die erste, genau. Generell, wie findest du das persönlich, dass jetzt wieder mehr Präsenztreffen sind? Also jetzt nicht, dass es irgendwie logisch ist, die Inzidenzen gehen runter und wir halten uns ja trotzdem an die bestehenden Regeln noch, aber wie fühlt sich das für dich an, jetzt auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Willy-Brandt-Haus wieder häufiger so zusammenzusetzen? Ich freue mich natürlich einerseits, aber ich kriege dieses Störgefühl, was man manchmal am Anfang hat, ich kriege das noch nicht ganz raus, muss ich ehrlich sagen.
Also ich habe mich, was so in Restaurants sitzen oder Biergärten oder sowas, das ging total schnell. Sitzung in Präsenz ist immer noch komisch und vor allem, weil du es hybrid auch hast. Also wir haben jetzt bei uns wirklich einen so einen Raum da eingerichtet im Präsidiumssaal, hast du es ja gesehen am Montag auch, wo dann irgendwie Monitore da sind, dann hast du Leute da, also zugeschaltet digital, ist gerade noch ganz, ganz komisch. Also ganz ehrlich, warte mal, ich muss mal hier einmal kurz bei den Kommentaren was anklicken.
Okay.
Ein paar Leute, die nerven, da muss man einmal kurz reagieren. Ja, das ist schon komisch, aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Also jetzt, um mit einer Sache anzufangen, die auch also ich habe mehrere Highlights heute, aber das gehört sicherlich dazu. Wir hatten ja eine Veranstaltung mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten. Du warst auch da. Ich war auch da, allerdings nicht als junger Kandidat, sondern weil ich das organisiert habe. Und wir hatten zum ersten Mal wieder Gäste im Willy Brandt-Haus. Also es war total schön, irgendwie da 40 Leute zu sitzen, also sitzen zu sehen und eine Rede zu halten vor einem Publikum und dann auf einmal wieder sowas wie Applaus zu haben und nicht irgendwie nur so Daumen hoch oder Herzchen oder sowas. Also freue ich mich auch über jedes Herz, was ihr hier schickt, irgendwie rechts in den Spalten. Aber es ist irgendwie was anderes, wenn du da auf einmal wieder mit Leuten sitzt und auch Leute triffst. Und das ist ja, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das macht ein Politiker am Ende aus, dass du hier mal was hörst, da mal was hörst, da mal kurz schnackst, da mal was aufnimmst. Und das ist ja völlig verloren gegangen. Und das ist total toll, jetzt wieder irgendwie mit Leuten zusammenzusitzen. Und das macht Spaß. Und ich bin aber insgesamt gespannt, wie sich das alles verändern wird in den nächsten Monaten. Also wie so neue Mechanismen, neue Rituale, neue Gewohnheiten auch entstehen dann.
Ja, absolut. Ja, ich würde fast sagen, lass uns direkt übergehen. Also für mich auch eines der Highlights am Wochenende, dass wir dieses Treffen hatten mit nicht allen, aber zumindest relativ vielen von den jungen Kandidierenden der SPD zur Bundestagswahl. Wie Lars schon gesagt hat, wir waren im Willy Brandt-Haus. Das ist jetzt für mich persönlich nicht so aufregend, weil ich da recht häufig bin, aber wir waren alle auf einmal da und haben da auf unseren Papphockern uns unten ins Atrium gesetzt und wir hatten ein paar Talks zum Thema bezahlbarer Wohnraum, zum Thema Arbeit und Ausbildung der Zukunft und so weiter. Olaf hat eine Rede gehalten. Wir sind zum Regierungsviertel rübergefahren und haben mit schönem Blick auf den Reichstag ein Foto zusammen gemacht. Wir sind in den Biergarten, weil, das haben wir ja jetzt seit Monaten gesagt, so Olaf, immer wenn er gefragt wurde, warum man sich an die Corona-Regeln halten soll, hat immer gesagt, damit wir im Sommer im Biergarten sitzen können. Und er hat auch versprochen, wir werden im Sommer zusammen im Biergarten sitzen. Und dann fanden wir es naheliegend zu sagen, naja, dann setzen wir uns jetzt aber auch mal zusammen im Biergarten. Ja. Einerseits für uns, aber auch als Zeichen, dass es sich einfach auch gelohnt hat, dass wir uns die letzten Monate alle ganz schön am Riemen gerissen haben. Und es war echt schön, muss ich sagen, am Sonntag.
Ja, ging mir auch so. Und es war dann aber nochmal doppelt spannend, weil natürlich da viele bei waren. Also ich glaube, du kennst viele ja der jungen Kandidatinnen und Kandidaten auch aus deiner Zeit noch als JUSO-Vorsitzender und so weiter. Und ich kenne natürlich auch viele, aber ich habe mit vielen einfach wahnsinnig viele Digitalformate gehabt die letzten Monate. Und wenn man dann mal zum ersten Mal zusammensitzt und die Leute aus den Instagram-Stories oder aus den Insta-Lives oder sowas dann mal vor sich sitzen hat, ist das nochmal eine ganz andere Form von Nähe und von persönlichem Gespräch und von, ja, also fühlt sich anders an, ne? Und ich will gar nicht gegen solche Formate wie hier reden und ich bin auch nach wie vor Freund von irgendwelchen Webex- und Zoom-Konferenzen und so und das ist alles super pragmatisch, aber dann im Biergarten zu sitzen, Sonne auf dem Kopf zu haben und irgendwie ein alkoholfreies Bier zu trinken, ist schon ganz gut.
Absolut. Genau. Jetzt habe ich dir wahrscheinlich das Highlight weggenommen, oder?
Nee, ich hab drei Highlights heute sogar mitgebracht. Das war das erste.
Na komm, dann mach du ein anderes.
Du darfst aussuchen. Ich sag dir zwei Stichworte und dann, also Portugal oder CDU.
Och, dann nehme ich doch spontan mal die CDU.
Die CDU hat ein Wahlprogramm.
Krass, erzähl. Was steht drin? Haben wir so viel Zeit?
Ja, also steht nichts drin. Und das, ich finde das, also ich bin sehr privilegiert, weil ich bin der einzige Generalsekretär wahrscheinlich in diesem Bundestagswahlkampf, der zwei Wahlprogramme hat, die er sehr gut findet. Das eine ist das von uns und das andere ist das von der Union. Und ich muss halt zum ersten Mal noch meinen Parteivorsitzenden widersprechen. Also Norbert Walter-Borjans hat gesagt, das Programm der CDU sei sehr enttäuschend. Ich finde es total gut. Also ich finde es wirklich gut, weil es bietet mir eine unfassbare Chance, in diesem Wahlkampf massiv zu polarisieren, zu zeigen, es gibt eine Partei, die hat eine Idee, nämlich uns, zu zeigen, es gibt eine Partei, die hat keine Idee, dass also finde ich ganz gut. Ich hatte gedacht, die schreiben mehr auf. Ich hatte gedacht, die schreiben was Besseres auf. Und das ist schon echt verblüffend. Also ich habe die Tage natürlich so, Paul Ziemiak, mein geschätzter Kollege als Generalsekretär, hat das so toll auf Instagram inszeniert, Programm und hier ganz viel und Gespräche. Und dann kommt am Ende echt fast nichts bei rum. Also das ist, und es war heute echt total spannend zu sehen, dass quasi alle Ökonomen in Deutschland dieses Programm wirklich in den Boden gestampft haben. Also von Michael Hüter, der wirklich ein konservativer Ökonom ist, bis hin zu Leuten wie Marcel Fratscher, der natürlich eher sozusagen auch ein linkerer Ökonom ist, aber jetzt auch kein radikal linker Ökonom oder sowas. Und alle sagen, das ist alles nicht durchdacht, das hat alles keinen Plan, da fehlen die Zukunftsinvestitionen, da ist nicht klar, wie das alles gemacht werden soll. Ne? Diese Aussage, keine Steuererhöhung, kann man machen, ist legitim. Wir haben eine andere Aussage getroffen. Wir sagen, wir holen auch wir holen auch die Spitzenverdiener stärker mit in die Verantwortung rein. Aber sozusagen zu sagen, du willst Schulden abbauen, du willst investieren, du willst aber keine Steuern erhöhen, ist alles nicht durchdacht. Und ich finde, das bietet jetzt einfach nochmal eine Chance wirklich für eine massive Polarisierung zwischen uns und der Union. Deswegen bin ich total happy über dieses Wahlprogramm. Und da, wo die Union konkret wird, das muss man auch sagen, da finde ich, hat es das in sich, ne? Also irgendwie zu sagen, jetzt schaffen wir mal irgendwie den restlichen Soli ab. Wir haben den ja, also Olaf Scholz hat das jetzt irgendwie schon für weit über 90% der Menschen gemacht. Das ist auch, macht sich im Portemonnaie bemerkbar. Aber jetzt zu sagen, du machst es auch noch für die restlichen Prozente der Bevölkerung. Und da muss man sagen, das sind dann eher Leute wie Friedrich Merz, die Einkommensmillionäre sind, die dann mal schlagartig 24.000 Euro im Jahr mehr haben. Oder auch zu sagen, wir gehen massiv in die Unternehmenssteuer ran und wollen die absenken, was auch nochmal Milliardenlücken im Haushalt reißt. Also ich habe jetzt so unterschiedliche Zahlen zwischen 30 und 50 Milliarden, die das an Löchern in den Haushalt reinreißt. Das ist schon krass, also dass die Union wirklich auf dieses Mantra von wir müssen für die Spitzenverdiener und die Unternehmen jetzt Steuern senken, setzt. Und am Ende gehen die, wo wir eigentlich alle einen gesellschaftlichen Konsens hatten, zu sagen, wir wollen für die was machen, ne? Also Pflegekräfte, Erzieherinnen, der Lkw-Fahrer, die Supermarktkassiererin, also wirklich die Leistungsträger in dieser Pandemie, die gehen alle komplett leer aus bei der Union. Und ich finde eigentlich gar nicht schlecht, dass sie so ein Programm vorgelegt haben. Also das ist schon etwas, wo ich sage, da können wir jetzt gut Wahlkampf mitmachen die nächsten Monate. Also insofern für mich auch ein Highlight.
Absolut. Ich habe viel Kommentare jetzt gerade währenddessen gelesen und versuche mal schnell fix abzuarbeiten. Also erstmal Grüße zu Maria nach Fuerteventura und Grüße an den Genossen daneben dir, aber das ist nur so eine Bemerkung nebenbei. Ich würde gerne ein aktuelles Beispiel beisteuern, um zu belegen, warum ich glaube, dass Lars total recht hat, wenn es um unseren Wahlkampf als SPD geht und was dieses Programm der CDU bedeutet. Das hat gerade jemand geschrieben, ist denn nicht das Programm der CDU jetzt viel länger als das der SPD? Das stimmt. Also die Seitenzahl ist, glaube ich, 130 oder irgend sowas bei der CDU und bei uns sind es weniger als 50. Aber das sagt, also guckt euch wirklich mal an, es sagt halt überhaupt nichts darüber aus, was da drin steht. Das ist so ein bisschen wie in Talkshows, da reden manchmal auch Leute 5 Minuten. Und wenn ihr dann nochmal ein zweites Mal nachhört, merkt ihr, die haben eigentlich nur Fragen gestellt. Ja, da sitzen Politiker, die sollen Entscheidungen treffen und die reden 5 Minuten darüber. Wir müssen uns doch mal fragen, was kommt in der Zukunft auf uns zu? Wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wie soll der technologische Fortschritt bezahlbar bleiben? Alles richtige Fragen, aber die sind ja nicht dazu gewählt, dass sie Fragen stellen, sondern irgendwann müssen sie auch mal Fragen beantworten. Und das, was die CDU da als Programm vorgelegt hat, oder die Union, es ist ja ihr gemeinsames Programm, ist voll von Problembeschreibungen oder auch so Zustandsbeschreibungen, wie die das halt wahrnehmen, aber ganz wenige Maßnahmen, ganz weniges, wo man tatsächlich mal konkret werden kann. Und ich habe das heute erlebt, was das bedeutet. Ich war in meinem Wahlkreis heute an einem großen Klinikstandort am Auguste-Viktoria-Klinikum, einer von vielen Standorten in Berlin, wo Pflegekräfte, aber auch andere, die bei dem Krankenhaus angestellt sind, im Facility Management und so streiken, weil dort im Moment nicht gilt, dass alle Beschäftigten bei dem gleichen Unternehmen angestellt sind und damit auch gleiche Löhne und Arbeitsbedingungen haben, sondern manche sind bei Tochterunternehmen und so. Und es ist schon gut, wenn man von der eigenen Partei sagen kann, wir bekennen uns klar, erstmal dazu, dass es natürlich Flächentarifverträge gibt, die gestärkt werden sollen, dass Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklärt werden. Siehe das, was wir kürzlich in der Altenpflege erlebt haben, ne, dass wir versucht haben, gegen die Union durchzusetzen, dass man da ganz viel, dass man da ganz viele Leute hat, die zu beschissenen Arbeitsbedingungen in der Pflege sind und man das mit einem Beschluss ausweiten könnte. Und die wehren sich einfach dagegen. Und dann kommen die halt ins Eiern bei solchen Veranstaltungen und können nichts konkret sagen. Und davon werden wir viele Gelegenheiten in den nächsten Monaten haben. Und da muss ich auch sagen, freue ich mich tatsächlich drauf, weil das für einen Wahlkämpfer natürlich eine schöne Gelegenheit ist, die Unterschiede einfach auch rauszuarbeiten. Und gerade wir kriegen ja häufig den Vorwurf, Mensch, wo sind denn die Unterschiede von euch zur CDU? Das sei alles angeblich so ähnlich. Ich glaube, auf der Grundlage dieser Programme kann man das gut zeigen. Aber auch hier, also das ist jetzt, muss ich ja nochmal dran erinnern, dieses Programm haben die jetzt in meinem Wahlkreis vorgestellt. Ich bin noch unentschieden, ob ich mich geehrt fühlen oder empört sein soll. Also wirklich direkt nebenan hier bei mir am Euref Campus haben sie groß aufgefahren und das präsentiert. Ich war heute mit Franziska Giffey zusammen da. Das ist Zufall. Wir hatten den Besuch schon länger geplant. Das ist hier nämlich einer der Innovationsstandort in der Stadt, Mobilität.
Das ist doch der Ort, ist das nicht der Ort, wo wir Olaf vorgestellt haben als Kanzlerkandidat?
Exakt, ja. Das ist genau dieser Ort. Allerdings gibt es genau diesen Ort nicht mehr, denn in diesem Gasometer, wo ihr die Präsentation hattet, ne, so ein alter Gasspeicher,
wird abgerissen jetzt, danach.
Nein, natürlich nicht. Es ist ein Industriedenkmal, logischerweise. Aber da kommt jetzt die Digitalisierungs- und Zukunftssparte der Deutschen Bahn rein. Also richtig geil.
Okay. Ja, ja, also das war, also auf jeden Fall, also für mich war das jetzt auch nochmal so, es geht los. Ne? Und ich habe denen ja echt viel zugetraut und das haben sie irgendwie nicht erfüllt. Und jetzt, wie gesagt, mit dem, was da jetzt vorliegt, wir gucken uns das alles mal genau an. Echt ein bisschen viel, fast dreimal so lang wie unser Programm, aber steht weniger drin.
Genau. Soll ich ein Lowlight bringen?
Ich habe noch ein Highlight.
Ja, das ist ja, ich habe mich ja jetzt, du hast gesagt, ich soll mich entscheiden. Ich habe mich für das Highlight CDU entschieden.
Also ich wollte schon alle aufzählen, aber mach du erstmal ein Lowlight, das ist okay.
Okay, gut. Aber mein Lowlight geht jetzt in ein ganz anderes Thema rüber. Könnte auch kontrovers werden.
Also Kevin, wir könnten jetzt auch den Leuten, die zugucken, gerade erzählen, dass wir Samstagabend zusammen im Biergarten waren in deinem Wahlkreis.
Komm, erzähl, dann haben wir es hinter uns.
Also Kevin und ich waren Samstag zusammen im Biergarten. Da war ein großer Fernseher und auf dem lief Fußball. Und es ist so, dass eigentlich sind wir häufig für den gleichen Verein, aber den Tag, das darf man sagen, ich war für Deutschland, Kevin war für Portugal, haben wir letzte Woche darüber diskutiert und ich habe gewonnen.
Super, herzlichen Glückwunsch. Kannst jetzt auch nichts von kaufen, war Vorrunde.
War aber ein schönes Spiel, oder?
Ja, war...
Ich meine, ihr habt ja recht viele Tore geschossen, muss man ja auch sagen. Wir haben trotzdem gewonnen, aber...
Absolut. Also was die selbst erzielten Tore angeht, ist es 4-2 ausgegangen, nur andersrum für Portugal. Dummerweise zweimal in die falsche Richtung. Naja, es ist... es war die Vorrunde. Wir sehen uns später wieder im Turnier.
Ich würde das hier in den Kommentaren schon gut finden. Also findet ihr in Ordnung, dass Kevin für Portugal ist? Also... Durchaus bitte mal Kommentare hier reinschreiben. Na gut, ich will jetzt auch gar nicht auf der Wunde rumtreten. Ich habe gemerkt, dass das der Samstag wirklich auch nahe ging und dass sich das getroffen hat, aber wir haben halt gewonnen und jetzt gucken wir mal.
Es gab ein Bier dazu, es war erträglich, ja.
Ja, genau. War schön warm und waren ja auch viele andere nette Leute mit, aber ich hatte ungefähr das Gefühl, ich war auch der Einzige, der da für Deutschland war, aber gut, das ist. Na gut, okay, dann mach mal dein Lowlight. Ich will dich jetzt nicht quälen mit Fußball.
Okay, ich mach mein Lowlight. Diese Woche hätte es ein paar gegeben, aber mir ist heute noch eins über den Weg gelaufen. Und das hat mich so aus den Socken gehauen, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch noch keine abgeschlossene Meinung, aber ich könnte mir vorstellen, wir zoffen uns jetzt drüber. Und zwar habe ich heute, wie vielleicht viele von euch, gesehen, dass die Zeit, die Wochenzeitung Die Zeit, deren Online-Angebot, einen Gastbeitrag von Wladimir Putin veröffentlicht hat. Und ich finde es relativ abenteuerlich, muss ich wirklich sagen. Also ich kann ja verstehen, wenn man in der Politik sagt, wir müssen irgendwie auf Ebene der Regierung, der Staats- und Regierungschefs, von mir aus auch der Behörden dahinter, muss man miteinander im Gespräch sein. Und natürlich zu den hohen Feiertagen, zum Tag des Sieges irgendwie, wenn man eingeladen wird, nach Moskau zu den Paraden zu fahren oder ähnliches, das gehört sich natürlich auch vor unserer Geschichte. Aber bei allem, was wir über Putin, über seine Regierung wissen und so, dem dann in einem Medium in Deutschland so Platz einzuräumen und ohne eine Frage zu stellen, ohne kritischen Journalismus, sondern ihm einfach Platz zu geben und zu sagen, hier, schreib mal auf, was du so für richtig hältst. Oh, nee, also kann das nicht verstehen.
Ich kann jetzt gar nicht viel zu sagen, weil ich diesen Bericht nicht gelesen habe. Und wenn der Putin da was schreibt und sich entschuldigt für ganz vieles, was er gemacht hat, geht es ja gar nicht schlecht. Aber jetzt vermute ich mal, er hat was anderes geschrieben. Nee, verstehe ich auch nicht.
Mist. Dachte, du findest es jetzt auch gut.
Aber wovon handelt dieser Gastbeitrag? Nochmal, also worum geht es? Was sind genau die Punkte? Hast du es?
Na, er hat geschrieben über, über 80, ich habe mich geweigert, es zu lesen, ehrlich gesagt, weil also für mich reichte einfach die Botschaft, dass er schreiben kann. Es ging um, was haben wir gerade, 80 Jahre Überfall.
Ach so, okay.
Auf die Sowjetunion.
Ja.
Und er hat das, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi zum Anlass genommen, über das heutige deutsch-russische Verhältnis und die historische Entwicklung und so weiter zu philosophieren. Alles ein relevantes Thema, überhaupt keine Frage. Sicherlich auch eins, worüber man in einem Interview oder so hätte sprechen können. Mhm. Aber ein Gastbeitrag für jemand, der gemeinhin hier in unseren Breitengraden nicht als Demokrat erachtet wird. Und einige werden mitgekriegt haben, wie Joe Biden sich zumindest auf Nachfrage kürzlich, wie ich finde, zu Recht, über Putin geäußert hat. Ist das Teil des neuen Streitressorts bei der Zeit. Aber um zu streiten, müsste man dann auch jemanden mitstreiten lassen.
Die Frage ist ja schon, ob sie es einordnen, ne? Und eine Begleitung, also ich finde, also man kann keine Beiträge von solchen Leuten einfach ohne irgendwas dastehen lassen. Insofern weiß ich gar nicht, ob wir uns da streiten jetzt. Ich finde aber, du musst es einordnen, du musst es kommentieren, du musst einer die Gelegenheit geben, sich dazu zu äußern. Aber ich kann jetzt nur ins Blaue rein, weil ich diesen Beitrag nicht gelesen habe. So, ich meine, 80 Jahre Sowjetunion, zu dem Thema haben wir im PV gestern auch eine Resolution verabschiedet und das ist ja schon ein wichtiges Datum. Aber ich selbst da finde ich, selbst wenn es ein historischer Rückblick ist, kannst du von jemandem, der aktuell eine solche Politik macht und die zu vertreten hat, kannst du nicht kommentarlos irgendwelche Sachen übernehmen. Also das bin ich jetzt gar nicht weit weg von dir, kann mich aber schwer dazu äußern.
Ja, weil jetzt gerade noch jemand schreibt, Kritik ohne überhaupt den Artikel gelesen zu haben, ernsthaft, weil es mir nicht um die Frage geht, was er da geschrieben hat, sondern weil es mir echt um journalistische Standards an der Stelle einfach geht und weil wir seit Jahren auch rund um das Aufkommen der AfD und so Diskussionen darüber führen, wie man mit Leuten, die ein schwieriges Verhältnis zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit haben, wie man mit denen angemessen einen öffentlichen Diskurs führt, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, sie totzuschweigen oder ihre Position, für die sie von einem Teil der Bevölkerung gewählt werden, einfach auszublenden. Das darf und kann nicht sein. Aber wie man es, wie man dem so begegnet, dass es nicht unwidersprochen im Raum stehen bleibt. Und darum geht es hier bei dieser Frage. Vielleicht kann man es ja mit einem Gedankenexperiment einfach auch beantworten. Wir reden heute und sicherlich auch noch morgen ganz viel in Deutschland über die Situation jetzt rund um das morgige EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in München in der Allianz Arena und die Frage, ob das Stadion nun in Regenbogenfarben beleuchtet werden soll oder nicht. Da geht es ja um einen Beschluss, den Orban als ungarischer Ministerpräsident gerade in seinem nationalen Parlament hat herbeiführen lassen, der massive Diskriminierung von LGBTIQ-Personen in der Gesellschaft mal wieder mit sich bringt. Und der ist sogar noch ein demokratisch gewählter Ministerpräsident. Und ich wüsste nicht, ob irgendein Medium in Deutschland jetzt gerade für Viktor Orban einen Gastbeitrag in seinem Blatt freiräumen würde, tatsächlich, um den mal so seine Sicht auf gesellschaftliche, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt und Identität aufschreiben zu lassen. Aber bei Wladimir Putin soll es gehen. Ich glaube, hier ist was verrutscht an der Stelle und ich glaube, da werden die sich noch in der Zeitredaktion der einen oder anderen Diskussion stellen müssen.
War das denn online oder ist das jetzt auch im Print am Donnerstag?
Ich habe es jetzt online gesehen. Ich weiß nicht, ob es auch im Print tatsächlich mit drin ist.
Du hast jetzt gerade übrigens den Schwenk gemacht auf mein Lowlight. Also wollte ich auch nur kurz sagen. Also Punkt, über den ich reden wollte, weil es lag auf der Hand. Und ich meine, ich freue mich gerade wahnsinnig, dass hier so viele Regenbogen fahren noch oder Regenbogenfarben auch in den Kommentaren sind. Aber das ist sowas, also ich habe mich da heute auf Twitter zu geäußert und habe irgendwie der UEFA nur entgegengerufen, schämt euch. Und habe heute dann ganz viel mit Sebastian Rohloff, das ist der Münchner Bundestagskandidat.
Aus dem Münchner Süden, ja.
Genau, mit dem irgendwie ganz viel geschrieben, weil ich die Idee hatte, dass wir als SPD da vor Ort sind, morgen an Allianz Arena und Regenbogenfahnen verteilen und so. Jetzt machen das eben diverse Organisationen da auch. Also da werden, glaube ich, irgendwie 11.000 Fahnen morgen verteilt vom Spiel, was ich super finde und hoffe, dass möglichst viele Leute jetzt mit Regenbogenfarben und Fahnen und Flaggen und whatever, ja, da irgendwie ins Stadion gehen und um Stadion rum sind. Und ich finde auch, dass Dieter Reiter, der Münchner OB, den ich sehr cool finde, dass der echt eine wahnsinnig starke Performance hat und echt Haltung zeigt. Und aber mich hat das schon wahnsinnig aufgeregt. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie überrascht bin, wie die UEFA entschieden hat. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich wusste schon immer, das ist ein krasser Laden und die liegen irgendwie bei möglichst vielen Sachen immer daneben. Aber das war heute nur noch peinlich so. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass es eine entsprechende Reaktion gibt. Ich finde, das, was man jetzt hier von der Hertha gesehen hat, was man aus Frankfurt gehört hat, dass die das Stadion morgen in den Farben eben leuchten lassen wollen.
Köln wohl auch, habe ich gelesen.
Das sind alles sehr starke Zeichen. Und ich wünsche mir, dass Deutschland so ein komplettes Zeichen morgen in Regenbogenfarben auch setzt und so. Das tut alles gut. Und worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe aber mehrere Interviews dann gegeben. Nach meinem Tweet hatte ich so irgendwie ZDF und Welt TV und so weiter, die waren dann alle da. Und dann war die Frage der Journalisten halt immer, naja, Politik ist doch aber, soll rausgehalten werden aus dem Stadion. So, ne? Und ich habe mich immer, ich habe das so gemerkt, ich habe mich wahnsinnig daran gestoßen, dass das auf einmal eine politische Frage im Sinn, also ich, mir ist völlig klar, du machst keine SPD-Werbung im Stadion oder du machst keine CDU-Werbung oder du machst keinen Trump ist doof oder Joe Biden ist doof oder sowas. Ja, das ist alles okay. So, das ist für mich irgendwie, das ist Politik. Aber ich finde, bei dieser Frage sind wir für eine offene, tolerante Gesellschaft. Das ist ein solcher gesellschaftlicher Konsens, sollte das eigentlich sein. Und natürlich geht es gegen Orban. Natürlich geht es gegen das, was Orban da gerade durchsetzt. Aber ich hatte heute die ganze Zeit das Gefühl, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich gerne möchte, dass sowas eine Normalität ist und dass in Stadien das gemacht werden darf, dass ich irgendwie, also die Journalisten müssen das fragen, gehört alles mit dazu. Aber das hat mich wahnsinnig gestört, dass Manuel Neuer sich dafür rechtfertigen muss, dass er so eine Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben hat. Ich, total beknackt, ja. Und ich finde, dass die UEFA an den eigenen Ansprüchen gerade scheitert, zu sagen, das ist eine europäische, also wirklich eine europäische Europameisterschaft, die in allen Ländern ausgetragen wird, die irgendwie genau dieses weltoffene, tolerante, solidarische, gemeinsame Europa zeigen soll. Und jetzt haben sie einmal einen Konflikt, also eine Entscheidung, wo du sagen kannst, du gehst da lang oder da lang, und die wählen einfach komplett den falschen Weg. Und diese ganzen UEFA-Funktionäre machen meinen Sport kaputt. Und das ist das, was mich am meisten nervt, weil Fußball muss anders sein, ne? Und das hätte ein wahnsinniges Zeichen sein können. Und trotzdem habe ich irgendwie heute das Gefühl gehabt, ich musste die ganze Zeit begründen, warum Politik doch irgendwie im Stadion sein darf, obwohl es für mich eigentlich um eine gesellschaftliche Frage und weniger um eine politische im Sinne von parteipolitischer Frage geht oder sowas. Ja? So. Also ich weiß nicht, ob du, ist ein bisschen komplizierter Gedanke, aber du musst ja nochmal rechtfertigen, warum das doch politisch sein darf, im Stadion eine Regenbogenfahne zu zeigen. Und das ist mir, ich dachte eigentlich, wir wären da weiter. Also.
Das ist ja die alte Diskussion, ne? Politik im Stadion. Und wenn du mit Leuten diskutierst, merkst du schnell, wo Leute Politik sagen, meinen sie häufig Parteien. Also natürlich haben Parteien in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, nichts zu suchen in einem Stadion. Aber natürlich ist ein Stadion ein politischer Ort, dort, wo Menschen zusammenkommen, Zeit miteinander verbringen, passieren Aushandlungsprozesse, ne? Also fast alles, was im Stadion passiert, ist politisch. Was dort gerufen wird, wie darauf reagiert wird, wer Zugang zum Stadion hat, eine Hausordnung, komme ich mit Nazi-Klamotten rein, ja oder nein, wie die Preispolitik gestaltet ist, zahlen alle das Gleiche oder unterschiedlich, zahlen Gästefans mehr als Heimfans und so. Das sind alles hochpolitische Fragen, weil es sich um Fragen von Gleichheit, Gerechtigkeit, Teilhabe, dreht. Gibt es Plätze für Menschen mit Behinderungen in ausreichender Zahl? Gibt es für Menschen, die erblindet sind, die Gelegenheit, einen Live-Kommentar vom Spiel zu kriegen und so weiter und so fort? Das sind alles politische Fragen, und wir tun so, als sei das nicht so, ne? Und in dieser Reihe ist eben auch der Umgang mit geschlechtlicher und sexueller Vielfalt und Identität einzuordnen, genauso wie der Kampf gegen Rassismus, Homophobie und andere Formen von Menschenfeindlichkeit im Stadion. Das ist nicht Parteipolitik, das macht man auch nicht, weil in 3 Monaten Bundestagswahl ist, sondern weil es einfach darum geht, dass wir ein paar Grundspielregeln von menschlichem Anstand brauchen, wenn wir irgendwo 90 oder 120 Minuten Zeit miteinander verbringen und dass sich dort Menschen wohlfühlen sollen. So, darum geht es eigentlich nur. Aber klar, es wird morgen, ich denke, wir werden morgen den klassischen Barbara Streisand-Effekt erleben. Ja, es wird das genaue Gegenteil von dem erwirkt, was die vielen Jungs und wenigen Mädels bei der UEFA und in der ungarischen Regierung sich erhofft haben von dem ganzen Ding. Also es wird ein schönes Eigentor werden, und das haben sie sich auch verdient. Ich will jetzt die Stimmung nicht kaputt machen, aber es ist natürlich auch eine schöne Aktion für den Deutschen Fußballbund, der bis vor sehr kurzer Zeit und zum Teil in Personen von manchen ja noch bis heute einen sehr stocksteifen Umgang mit Vielfalt auch in den eigenen Stadien hat und jetzt natürlich prima auf jemand anderen zeigen kann, um sich als besonders weltoffen und vielfältig zu präsentieren. Wenn sie das mal wirklich immer im Alltag wären, dann wäre vielleicht auch manchem queeren Spieler oder Spielerin sehr geholfen, die sich bekanntermaßen seit Jahren noch nicht zu einem Outing als Aktiver oder Aktive durchringen können. So. Wollen wir zur K-Frage gehen?
Ich glaube, eine haben wir schon kaputt gemacht, wenn ich eine SMS gerade richtig interpretiert habe, aber das ist nicht unser Problem.
Ich glaube auch, ja. Also anscheinend hatte jemand die Frage nach Putin eingereicht heute und die habe ich jetzt gekillt. Insofern mal gucken, was unsere Jury stattdessen ausgewählt hat. Bei mir sind leider seit einigen Minuten die Kommentare mal wieder eingefroren. Das heißt, du müsstest jetzt im Blick behalten, was unten passiert und wann die Frage reinslidet.
Jo, mache ich.
Aber ist noch nichts.
Ich glaube, heute ist Benny zuständig.
Heute ist Benny zuständig. Ja, das ist Team Kevin. Da geht eigentlich alles immer schnell. Müssen wir eigentlich Spätabendzuschläge zahlen, wenn unsere Teams jetzt um die Uhrzeit hier immer noch arbeiten?
Nee, Ehrenamt.
Ah, ist Ehrenamt. Ja. Gut zu wissen. Aber die Kommentare bewegen sich bei dir grundsätzlich schon noch.
Ja, also jetzt kommt gerade hier lieben Gruß aus Munster. Jetzt kommt hier Benny. Also K-Frage.
Die K-Frage.
Olaf Scholz war die Tage in einem sehr klamaukigen Interview. Was müsste eigentlich passieren, damit ihr ein Interview vor laufender Kamera abbrecht? Was war denn, also jetzt vielleicht ist mir jetzt echt mega peinlich, was war denn das klamaukige Interview, was Olaf gegeben hat?
Er war bei Bild am Sonntag.
Ach ja, hier, ja.
Bei Ronsheimer, also Bild, die richtigen Fragen, was ja immer sonntagabends läuft. Und er war im 1:1 da, also nur Ronsheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild und Olaf. Und das war eine Stunde, glaube ich, also wirklich ein ausführliches Format. Und einige werden den Screenshot im Netz gesehen haben. An einer Stelle in dem Interview befragt Paul Ronsheimer Olaf Scholz zur Frage, ob man denn nun das Wort Indianer noch benutzen dürfe in Deutschland. Und weil die Frage, die offensichtlich anspielt auf Bettina Jarasch, die grüne Spitzenkandidatin in Berlin, die dieses Wort benutzt hat und von den eigenen Leuten dafür gemaßregelt wurde, sich später entschuldigt hat und so weiter. Ich erzähle das jetzt nicht alles, man kann das nachlesen im Netz. Um das nochmal zu unterstreichen, hat sich dann von einer Assistentin, Paul Ronsheimer, so einen indigenen Kopfschmuck reinbringen lassen, den er sich sinnloserweise aufgesetzt hat. Und so saß er dann da und Olaf guckte spannend. Weiß, mir fällt nicht das richtige Wort dafür ein, aber ich glaube, er fragte sich, wo er da eigentlich gerade ist.
Er guckte interessiert. Okay, ich hab nur diese Screenshots gesehen. Ich habe erst gedacht, das sei dem darauf montiert. Ja. Aber gut.
Ach so, du dachtest, das sei so wie Andi Scheuer damals bei Markus Lanz, als ihm diese Richterperücke aufgesetzt wurde, wo, als er gesagt hat, ich habe eine andere Rechtsauffassung als der Europäische Gerichtshof.
Was war das skurrilste Interview, das du mal gegeben hast? Also mir fällt sofort was ein, wenn ich jetzt an skurrile Interviewsituationen denke.
Ja.
Die kann ich kurz erzählen. Und zwar, ich bin ja 2005... Aber
du hast noch nie ein Interview abgebrochen.
Ich habe noch nie ein Interview abgebrochen, aber ich kann auch dazu was sagen, weil ich gerade in letzter Zeit manchmal Situationen hatte, die mich echt genervt haben. Also ich meine, du weißt, ich bin eh ein ruhiger Typ. Ich bin ja schwer, auch so aus der Fassung zu bringen und so. Aber ich hatte jetzt ein paar Mal Situationen, wo schon so, weiß ich, heute war ich bei der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und habe da, ich kann auch gleich gerne kurz drüber reden, weil ich auch weiß, dass es Kritik gab und so, ne, dass ich hingegangen bin, aber egal, machen wir auch gleich, also kommt jetzt auch auf die Liste. Aber als ich 2005 in den Deutschen Bundestag nachgerückt bin, das war eine völlig skurrile Situation, da gab es damals einen großen Streit mit Monika Grifahn, die war sozusagen meine Vorgängerin im Wahlkreis, weil es darum ging, ob bei Viva, damals noch sehr erfolgreiche Musiksender, ob da Sido gespielt werden darf, wegen gewaltgefährlicher Texte. Und dann gab es irgendwie so diesen Wunsch von Monika Grifahn und anderen, dass man das verbietet. Also dass ich glaube, dass, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber dass Sido mit seinen gewaltgefährlichen Texten irgendwie, dass der nur noch nach 20 Uhr gespielt werden kann oder sowas. So, und ich damals, stellvertretender JUSO-Bundesvorsitzender, habe mich schon immer wahnsinnig für Popkultur interessiert und diese ganzen Sachen, habe dann eine Gegenposition genommen und habe gesagt, nee, das ist halt Jugendkultur, bla, blub, Hip-Hop und gehört damit zu, ein Interview. Und das Interview habe ich geführt, du kennst dich auch ein bisschen aus, es gibt im Bundestag zwischen dem Paul-Löbe-Haus und dem dem Lüdershaus gibt es so eine große Brücke oben, die so über die Spree rüber geht. Da habe ich das Interview geführt. Und das war irgendwie
Die für, sogenannte also, gehobene Beamtenlaufbahn.
Okay, die Bezeichnung kannte ich noch nicht. Und dann habe ich dieses Interview gegeben, das war, glaube ich, irgendwie für RTL oder sowas. Und dann sagt die zu mir am Ende des Interviews, können Sie denn jetzt auch mal ein bisschen Hip-Hop tanzen hier? Und also, sowas Beknacktes habe ich
wirklich... Und meinte Breakdance damit oder was?
Ich glaube, die wollte, dass ich mich auf den Boden lege und einmal so drehe wie so eine Schildkröte oder so, weiß ich keine Ahnung, was sie da so gedacht hat. Aber ich habe mir gedacht, ist sie jetzt bescheuert? Die hat mich jetzt hier nicht ernsthaft gefragt, ob ich jetzt nach dieser politischen Aussage zum Thema Musik und Hip-Hop, ob ich jetzt hier noch ein bisschen Hip-Hop tanzen kann. Ich meine, ich war damals irgendwie... Ich glaube, 25 war ich jetzt erstmal im Bundestag war und so, aber ich, also überhaupt, also das fällt mir sofort ein, weil jetzt irgendwie verrückte Interviewsituation. Und seitdem habe ich eigentlich keine skurrilen Situationen mehr gehabt. So, also das, aber das ist so gerade der spontane Gedanke, der mir kommt. Also und jetzt zweiter Punkt: Ich habe noch nie ein Interview abgebrochen, aber ich habe mich, also gerade nach der Sachsen-Anhalt-Wahl, habe ich hier glaube ich auch schon neulich mal erzählt, habe ich mich halt wahnsinnig über so ein paar Interviewfragen schon geärgert. Ne? Also ich war dann irgendwo im NDR oder so und da bin ich dann ja, die SPD kann ja gar keine Wahlen mehr gewinnen. So, ne? Und dann dachte ich, nee, Alter, Leute, recherchiert mal. Also ich meine, es gab dieses Jahr 3 Landtagswahlen, davon haben wir eine gewonnen, eine hat die CDU gewonnen, eine haben die Grünen gewonnen. Und in der Historie betrachtet haben wir jetzt irgendwie sogar die meisten Ministerpräsidenten. Und das heißt, wir haben irgendwie schon ein paar Landtagswahlen gewonnen. Und das regt mich dann immer wahnsinnig auf, wenn du irgendwie merkst, die Journalisten fragen schon mit so einem, ja, SPD verliert ja eh immer, ne? So, und also das würde bei mir jetzt aber nicht zu einem Interviewabbruch führen, aber das ist was, wo ich dann schon auch mal auch im Radio, auch im Fernsehen irgendwie gegenhalte und sage, nee, Leute, kommt also ein bisschen besser jetzt mal recherchieren, wäre schon ganz gut, weil die Fakten sind eindeutig anders. Aber dass ich irgendwie jetzt so, dass ich ein Interview irgendwie beende, ich meine, du hast ja auch klar, du hast Fernsehinterviews, Radiointerviews, just Printinterviews, sind ja auch nochmal unterschiedliche Situationen, so, dass man dann vielleicht irgendwie mal ein Gespräch irgendwie schneller beendet, wenn es jetzt so für Print ist oder sowas, weil man auch irgendwie merkt, hier will jetzt einer gerade nur eine negative Story machen. Das kenne ich auch, aber ich habe noch nie ein Interview beendet. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt.
Ich vermute, dass das echt für viele ganz spannend ist, mal zu hören, ne? Weil die meisten kriegen natürlich das Ergebnis von Interviews mit, also zumindest wenn es für Print oder für Online ist, das, was gedruckt oder veröffentlicht wird, aber nicht, wie das Interview geführt wird. Ich rufe hier einmal kurz Benny auf, wenn dir noch krasse Interviews einfallen, die wir irgendwann in den letzten 3,5 Jahren hatten, dann schreib mir mal kurz eine SMS, weil ich, wie gesagt, die Kommentare gerade nicht sehe. Was mir jetzt alles gerade so eingefallen ist, also wir haben, war natürlich absurdes Zeug mit dabei, mit irgendwelchen ganz, ganz kleinen Regionalzeitungen, wo du auch merkst, das ist eher so Hobby, dass die Leute da Journalismus machen. Also ich glaube irgendwie die Dithmarscher Zeitung oder so, das war so ein völlig planloses, einstündiges Gespräch über alles Mögliche. Das, was der mir am Ende aufgeschrieben hat und was ich freigeben sollte, hatte auch wirklich so gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe. Das ist aber, würde ich alles unter Ulk verbuchen. Ne? Das machst du dann halt in der Freigabe des Interviews, bringst du da wieder Sinn und Verstand mit rein. Ansonsten, Benny schreibt gerade, Pierre M. Krause, der einen irgendwie nach Hause, also er hat so ein Videoformat, wo er Leute nach Hause begleitet, kann man auf YouTube sich auch angucken. Der hat mich irgendwie nach der Kommunalpolitik, nach dem letzten Termin, abends um 7:30 oder so am Rathaus abgeholt und dann sind wir über meine Stammkneipe, ehrlicherweise, habe ich mich dann auf den Weg nach Hause gemacht und habe dann da mit ihm noch ein Bier getrunken und so, und das war sehr lustig, aber schon auch so ein bisschen Kafkaesk, was da irgendwie stattgefunden hat. Ja, und sonst...
Aber das hast du denn abgebrochen? Nee, oder?
Nein, nein, ich hab auch noch nie ein Interview abgebrochen, nein. Also wir sagen dann schon Interviews einfach nicht zu, wenn man vorher das Gefühl hat, das wird jetzt zu absurd oder man vertraut den Leuten nicht so richtig. Ja, dann manchmal kommt ja auch später raus, dass es Spaß ist. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, dass man Niki, die Pressesprecherin von den Jusos, damals Teil dieser Fake-Anrufe der Klaas-Redaktion, genau.
Ich habe es gecheckt, ich war so stolz, ich war stolz wie Oscar, dass ich es gecheckt habe, aber es war auch ein glücklicher Zufall, kann man auch erzählen, dass ich irgendwann Telefon...
Genau, und dann Andrea, das Ding, ne, wo sie gerade getroffen hattest oder so.
Genau, also Andrea Nahles war gerade raus aus meinem Büro und wir hatten miteinander geredet und dann klingelt mein Telefon und dann, hallo, hier ist Andrea Nahles. ich fahre jetzt nach Leipzig. Ja. Und ich dachte, warum meldet die sich mit Nachnamen bei mir? Und die fährt doch gar nicht nach Leipzig. Die hat aber... Und dann habe ich irgendwann, dann war irgendwann Klaas dran und hat gesagt, hier, ah, fuck, so, hast du gecheckt. Und bei euch hat es aber funktioniert, glaube ich, ne? Hm? Bei euch hat es funktioniert mit dem Verarschen, ne?
Nee, nicht wirklich. Nee, Niki hat es gecheckt, das muss ich wirklich zu ihrer Ehrenrettung sagen. Aber es war halt eine awkward Situation, weil die Redaktion hat angefragt, ob ich ein Interview in Babysprache führen würde. Also ob ich bereit wäre, einfach auf jede mir gestellte Frage mit einem angemessenen Kleinkindlaut halt zu antworten. Und das hat sie dann freundlich, aber bestimmt zurückgewiesen. Und da war auch keine Rücksprache mit mir notwendig. Also das soll so ein bisschen zeigen, sowas sagen wir dann halt natürlich auch einfach ab, wenn sich vorher schon abzeichnet, es wird zu skurril oder man kennt die Leute nicht richtig, ne? Also es gibt so ein paar Spezies, wenn die mit absurden Interviewformaten kommt, überlege ich mir trotzdem, ob ich mitmache. Also Frederik Schwilden von der Welt, das ist so ein ganz extrovertierter, aber super cooler Redakteur, der sehr geile Geschichten schreibt und auch Interviews macht. Der hat auch irgendwann mal so einen Podcast gemacht, irgendwie, wo er immer den Leuten ihre Lieblingsblumen mitgebracht hat. Und es gab völlig obskure Fotos davon. Du wusstest immer, dass jemand aus der SPD bei ihm in diesem Podcast war, wenn so eine Rundmail am Nachmittag durchs Haus geht, dass im vierten Stock in der Küche, in der Teeküche, ein großer Strauß Gerbera abgeholt werden kann oder so, weil keiner damit irgendwas anfangen konnte. Also ich finde es interessant, was sich Journalistinnen und Journalisten für Gedanken über Interviews machen, weil sie natürlich wissen, sie sind der 378., der diese Woche für ein Interview anfragt. Und wenn du in dem engen Kalender von Politikerinnen und Politikern, wenn du da eine Zusage haben willst, musst du halt manchmal auch einfach aus der grauen Masse herausstechen. Ne? Und da ist der Grat dann schmal zwischen einer super kreativen, nicen Idee, die noch nie jemand hatte, und absurdem Zeug, wo man sich denkt, Leute, wir sind nicht in der Unterhaltungsshow, wir machen halt immer noch Politik. Ja, aber so richtig abgebrochen, also weiß ich, Benny, ich gucke hier gerade mal, Benny hat gerade an irgendwas erinnert. Ja, das stimmt. Bei einem Parteitag in Wiesbaden 2019 hat er mal ein Interview abgebrochen, wo die versucht haben, während wir irgendwas nebenbei verhandelt haben, politisch ein Interview zu starten. Das ist auch geil. Und dann hat mich mal ich will die kaum Online-Medium nennen, das ist eher so eine Initiative gewesen. Die haben tatsächlich, ich glaube, es war der gleiche Parteitag, die haben gefaked, sie würden mit mir da wollte jemand mit mir ein Foto machen. Die kamen zu mir und fragten, ob sie ein Foto mit mir machen kann. Und jemand anderes stand dann vor uns mit dem iPhone in der Hand. Und anstatt ein Foto zu machen, drückte die dann anscheinend auf Übertragung gehen, so wie wir, wenn wir hier live gehen auf Instagram. Und plötzlich der Typ, der eben noch ein Foto mit mir vermeintlich machen wollte, fing an, mir Fragen zu stellen. Und plötzlich war ich mitten in einem Online-Interview drin, weil die anscheinend dachten, sie kriegen von mir eh keine Zusage. Also faken sie einfach eine Fotosituation und beginnen dann ein Interview mit mir. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich zu spät geschaltet habe oder so überrumpelt war, dass ich nicht richtig reagieren konnte und denen dann lustlos drei Fragen beantwortet habe, anstatt einfach zu sagen, ihr habt ja wohl einen Vogel und ich gehe jetzt hier weiter und ihr könnt selber sehen, wie er das Ding abmoderiert. Das war ganz schön arschig. Das habe ich denen auch noch sehr lange nachgetragen.
Hast du das schon häufig gehabt, dass du in so einem Interview falsch angeredet wurdest?
Ja, immer, also der Klassiker ist bei mir natürlich Künast, ne? Also Künast kommt ganz häufig, kommt aber auch im Alltag andauernd. Ich wollte Renate Künast immer mal fragen, ob sie gelegentlich mit Künast angesprochen wird. Muss ich mal machen. Ansonsten, ach so, ja, Maybrit Illner, ganz am Anfang, es war meine allererste Talkshow, in der ich war, das muss im Januar 2018, so am Beginn der NoGroKo-Kampagne gewesen sein, da hat die mich zweimal in der Sendung mit Herr Kleinert angesprochen, das war völlig obskur, zweimal hat sie mich Herr Kleinert genannt.
Ja,
habe ich gemacht damals,
Ich hatte ein Interview, das ist jetzt schon ewig lange her, also, seitdem ich GS bin, ist mir das, glaube ich, lange nicht, eigentlich weiß ich gar nicht, was passiert ist, aber also Klingebeil habe ich manchmal oder sowas, aber ich hatte irgendwann mal, da war ich noch netzpolitischer Sprecher, hatte ich ein Radiointerview, da hat die mich konsequent auch wirklich so, also ganz häufig meinen Namen genannt, also häufiger als sonst, aber hat immer gesagt, Jens Klingebeil. Und ich habe dann irgendwann gesagt, sag mal, sag ich jetzt mal einmal, ich heiße Lars oder bin ich jetzt, und ich habe das dann gelassen, aber ich, also keine Ahnung, das war so häufig, also Fällt mir jetzt, ich habe einfach keine Interviews abgebrochen, habe ich überlegt, jetzt lustige Interviewsituationen, die ich hatte oder irgendwelche Sachen, die mir sonst gerade in den Kopf kommen bei Interviews. Aber.
Ja, ich glaube, es fällt auf die Leute am Ende zurück, ne? Also bei mir war das ja damals diese Illner-Sendung, da war ja nicht nur sie mit den beiden Versprechern bei dem Namen, sondern mir gegenüber saßen mit Gabor Steingart und ich glaube Albrecht von Lucke irgendwie so zwei ältere Publizisten beziehungsweise Journalisten, die dann, also die redeten dann über mich in der Sendung und dann wurde ich in der dritten Person angesprochen, so als sei ich gar nicht anwesend, sondern mehr so ein Beobachtungsobjekt. Und diese Masse an Unverschämtheiten, die da irgendwie in einer Sendung zustande kam, und ich glaube, niemand von denen hat es persönlich böse gemeint, aber es war halt einfach offensichtlich, dass sie alle zusammen nicht damit umgehen konnten, dass da ein 28-Jähriger jetzt mal in ihrer Talkshow drin sitzt, wo sie sonst immer unter sich sind. Das hat danach zu einer krassen Berichterstattung geführt und das war ja so ein bisschen der Ausgangspunkt für diese ganze Nummer mit dem Hashtag diese jungen Leute, wo darüber gesprochen wurde, wie ist das eigentlich mit jüngeren Menschen in der Politik, werden die eigentlich ernst genommen, wie wird über die geschrieben und berichtet. Kurz danach oder davor hatte ich dann dieses RTL-Frühstücksfernsehen-Interview, wo ich dann gefragt wurde, ob ich, wie bin ich denn in der Öffentlichkeit unterwegs, ob ich öffentliche Verkehrsmittel nutze und ob ich in einer WG wohne und so, also wo gesagt wurde, sie wollen mich für ein politisches Interview und nach einer Alibi-Frage ging es dann irgendwie nur um so Boulevard-Scheiß. Das war schon, da haben die damals schon echt ein bisschen ausgetestet, wie weit sie auch gehen können in dieser Zeit.
Hm. Ja. Tja, was gibt es noch für verrückte Interviewsituationen? Was ist der krasseste Ort, an dem du mal ein Interview gemacht hast?
Freibad. Ich habe mal ein Fokus, nee, war es Fokus, war es Stern? Ich glaube, es war für den Stern. Oh Gott, jetzt bin ich mir unsicher. Interview mit Ria Schröder, damals war die noch Vorsitzende der Jungen Liberalen, zusammen gemacht. Und wir haben uns in Berlin-Mariendorf im Freibad getroffen und mussten dann auch so ganz komisch gestellte Fotos machen, wo wir beide auf dem Sprungbrett vom Einer gesessen haben, in Klamotten. Und also, es war ein bisschen komisch. Das gehört, finde ich, ich weiß nicht, wie dir das geht, das gehört, Fokus war es, danke Benni, das gehört auch zu dem, was man lernt, Nein zu sagen bei Fotomotiven, die der mitgebrachte Fotograf oder die Fotografin vorschlagen. Also gerade wenn man ein Interview für ein Heft oder so gibt, was ein bisschen aufwendiger ist über mehrere Seiten, dann ziehen die nicht irgendein Foto aus einer Datenbank, sondern dann werden extra Fotos für dieses Interview gemacht, weil die Medien natürlich auch Wert darauf legen, dass sie exklusives und frisches Fotomaterial haben. Soweit, so okay. Aber manchmal kommt man dann zu dem Interview und dann ist ein Fotograf oder eine Fotografin da und hat schon was aufgebaut. Und dann denkt man sich halt, das ist ja schön, dass du dir was überlegt hast, aber ich habe nicht vor, mich in dieses Setting reinzusetzen. Also ein markantes Beispiel, was nicht von mir ist, vielleicht haben einige von euch die Doku über Sarah Wagenknecht gesehen. Da wird sie über einen längeren Zeitraum begleitet, egal ob man sie mag oder nicht. Es ist eine sehr spannende Doku. Und dann kommt sie zu einem Interview und der Fotograf hat irgendwo im Regierungsviertel oder so auf so einer grünen Wiese, auf so einem kleinen Alibi-Rasenstück, eine Picknickdecke ausgebreitet und dann soll sie sich da mit so einem französischen Picknick-Setting, mit so einem Korb, mit einer karierten, rot-weiß karierten Decke, mit Weingläsern und einem Baguette oder so irgendwie hinsetzen. Und sie sagt halt, Leute, das passt nicht. So sitze ich doch nie irgendwo. Ja? Und ich konnte das total nachempfinden, weil man häufig, und wenn es nur ist, können Sie sich hier mal im Schneidersitz hinsetzen. Also ich sitze nie irgendwo im Schneidersitz. Warum soll ich mich für ein Foto in den Schneidersitz setzen? Also ich verstehe nicht, was die dann davon haben.
Ja, da bin ich aber recht eigensinnig, so was Fotos angeht. Also das ist so, ich glaube, ja, aber gut. Bei mir hat es halt früh angefangen, ne, dass ich gleich in meinem ersten Interview hip-hop tanzen sollte. Das prägt dich dann für den Rest der...
Ja, ja, man muss lernen, auch Nein zu sagen, ja. Absolut.
Wobei, was cool war, das hast du auch schon gemacht, dieses sagen sie jetzt nichts, ne, in der Süddeutschen. Also das habe ich neulich auch gemacht und das ist schon eine geile Nummer. Also muss ich sagen, da habe ich auch richtig Bock drauf gehabt. Und das empfinde ich auch so, das ist so eine Sache, da habe ich mich echt drauf gefreut, da dabei zu sein. Und war aber auch komisch. Also muss ich sagen, das war so, da musst du ja auch richtig posieren und dir Sachen überlegen und so. Das ist schon,
ja.
Cooles Format.
Stimmt, das ist ein sehr cooles Format. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wo wir so ganz krasse Sachen hatten.
Sag mal, weil eine Sache jetzt hier gerade die ganze Zeit gefragt wird. Andi, du hast die Kommentare nicht, ne?
Ich habe die Kommentare nicht. Du musst mir sagen, wenn da was in meine Richtung auch ist.
Nee, gar nicht in deine Richtung, in unsere Richtung. Also Laschi, ne? Laschi traut sich ja nicht zu Rezo und Thilo Jung. Und hier sind ganz viele, die fragen, wie wir das finden, dass er da nicht hin will.
Ja, willst du noch mal kurz sagen, also ich bin mir immer nicht sicher, das alle mitgeschnitten haben, was Rezo und Thilo Jung angefragt haben und wie sich dazu verhalten wurde.
Also ich habe da jetzt auch gar nicht mega viel Wissen. Ich weiß nur, dass, also Rezo kennen alle, Thilo Jung kennen jetzt, glaube ich, ein bisschen weniger, ist ein Journalist, der auch ein bisschen andere Fragen stellt und ein paar Sachen anders macht.
Jung und naiv, sein Format.
Jung und naiv, genau. Und die haben halt alle drei Kanzlerkandidaten angefragt. Baerbock und Scholz hatten zugesagt und Laschet hat aber gesagt, er geht da nicht hin. Und jetzt gab es irgendwie eine Debatte im Netz darüber. Laschet kneift. Ich habe aber auch eine Debatte erlebt von Journalisten, die gesagt haben, es ist doch klar, dass man zu denen nicht hingeht und so weiter und so fort. Und ich das ist so die Debatte. Ich bin da selbst unentschieden. Also ich finde eigentlich cool, dass sie das machen. Also ich muss auch sagen, du weißt, von Rezo haben wir auch echt total auf die Nase gekriegt als SPD. Wir beide haben uns damals auch super intensiv ausgetauscht. Wir haben auch damals ja eine Antwort mit Timo gemacht und so, die wir auch gesendet haben. Das unterscheidet uns ja von der Union, dass wir unsere Antwort geschickt haben. Natürlich ist das kritisch so, aber auf der anderen Seite finde ich ja, die erreichen ja schon Leute auch und die erreichen ja auch viele Leute, von denen wir uns wünschen, dass die sich für Politik interessieren und mit Politik auseinandersetzen. So. Und deswegen finde ich ja schon, sind sowas auch Chancen, gerade in einem Kanzlerduell oder in einem Triell oder sowas. Und deswegen verstehe ich, also finde ich ja gut, wenn man viele Möglichkeiten nutzt, um dann auch in der jungen Generation präsent zu sein und da zu diskutieren. Und ich finde, dass es so sehr typisch für Laschet ist, dass er sich dann da wegduckt. Also das passt zu meinem Bild, was ich von ihm habe, dass er dann auch sagt, nee, da gehe ich nicht hin. So, und es ist natürlich, ich meine, es gibt wahnsinnig viele Trielle, also wo die drei aufeinandertreffen. Aber das wäre jetzt nochmal ein neues Format gewesen, was dann im Netz stattfindet, digital. Das ist eben nicht irgendwie ARD, ZDF, RTL, whatever. Also ich hätte es gut gefunden. Aber natürlich muss man irgendwie, also mal drüber nachdenken, ob es auch Argumente dagegen gibt oder nicht. Für mich wäre ein Argument gewesen, will ich ja auch sagen, dass es irgendwie zwei Männer sind, die das Ganze machen. Also das halte ich schon für einen Punkt, der auch mal angesprochen werden muss, dass es irgendwie vielleicht gut wäre, wenn die beiden sich auch eine Frau mit dazu geholt hätten und wenn man sagt, wir machen das hier zu dritt. Also insgesamt finde ich, ist das ein Format, was viele junge Leute erreichen würde und was gut wäre.
Ich glaube, dieses Thema hat mehrere Ebenen und die Entscheidung von Laschet ist auf fast all diesen Ebenen komisch. Ich habe grundsätzlich gar kein Problem damit, dass er das absagt, weil ich meine, wir haben jetzt gerade über Interviews gesprochen und dass da auch manchmal komische Anfragen sind und es ist total legitim, auch ein Interview abzusagen. Man muss das übrigens auch nicht näher begründen. Es kann Termingründe geben, man kann das Medium fragwürdig finden oder so. Das ist alles okay. Deswegen wird ein Interview angefragt und dann sagt man ja oder nein am Ende dazu. Und ich habe auch die Diskussion gesehen, ist jetzt Rezo wirklich ein Journalist? Nee, ist er nicht. Das würde er von sich selber auch gar nicht behaupten. Bei Thilo Jung sind die Übergänge fließend, sagen wir es mal so. Also da ist durchaus Journalismus, würde ich sagen, dabei. Er ist ja auch registriert als Journalist. Also ist jetzt auch gar nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, wer Journalist ist oder nicht. Aber es ist natürlich ein Journalist mit einer sehr klaren Haltung durchaus auch, die er an den Tag legt. Das ist jetzt aber nicht das erste Mal, dass sowas stattfindet. Ich meine, bei der letzten Bundestagswahl hat es diese YouTube-Influencer-Interviews mit Martin Schulz und Angela Merkel gegeben, wo Le Floyd, glaube ich, und Dagi B und andere solche Interviews geführt haben. Das heißt, man muss jetzt bei der Union nicht so tun, als sei das noch nie vorgekommen in der jüngeren Geschichte von Bundestagswahlen, dass Leute, die nicht journalistisch ausgebildet sind, sich vor eine Kamera setzen, um gezielt für ein jüngeres Publikum mit anderen Themen und anderen Fragen Politik aufzubereiten. Ja, also das ist wirklich nicht neu. Trotzdem, wie gesagt, steht es Laschet frei, da nicht hinzugehen. Ich glaube, es liegt daran, oder es ist eine Fehleinschätzung von seiner Seite. Also er kann ja da eigentlich nur gewinnen. Die CDU-CSU steht bei jungen Leuten ziemlich mies da. Er wird auch keinen guten Ruf persönlich haben. Eigentlich hat er doch dort nichts zu verlieren und könnte da einfach auch seinen Standpunkt vertreten. Ich glaube, er hat die Sorge, und das ist typisch CDU, dass er gar keine Ahnung von den Themen hat, dass er nicht mal den Standpunkt seiner Partei vertreten kann, weil er es selber gar nicht begreift, wenn über Digitalpolitik oder Ähnliches gesprochen wird. Ich meine, einige erinnern sich noch, als er vor 3-4 Wochen bei ProSieben im Interview saß und gefragt wurde zu der Connect-App. Das ist die App, mit der die CDU-Mitglieder, wenn sie von Haustür zu Haustür gehen, um Wahlkampf für die CDU zu machen, wo die erfassen, was in diesen Gesprächen passiert ist. Hat jemand die Tür aufgemacht, wie ist das Gespräch gelaufen und so weiter. Und diese App wurde nach Kritik von Datenschützerinnen und Datenschützern vom Netz genommen, weil sie nicht datenschutzkonform war, weil man relativ einfach an sensible, personenbezogene Daten rankommen konnte. Und Armin Laschet hat sich bei ProSieben auf Nachfrage hingesetzt und gesagt, so sinngemäß, ja, da gab es ein Problem mit Hackern. Und ich glaube nicht, dass das der Versuch war, abzulenken. Muss er ja wissen, dass er dabei erwischt wird. Er hat es einfach nicht verstanden. Er hat technisch nicht verstanden, was eigentlich das Problem mit der App seiner Partei ist. Und er hat sich einfach als Ultra-Boomer da präsentiert, für den, wenn es ein Problem im Netz gibt, nur irgendein obskurer Hacker verantwortlich sein kann. Und klar, wenn man auf dem Level an Kenntnis von technischen Vorgängen unterwegs ist, dann lasse ich mich natürlich ungerne von einem jüngeren Journalisten und einem Influencer interviewen, die mich natürlich dann auch zu Fragen von Artikel 13 und der Freiheit im Netz und sowas alles befragen werden, wovon ich gar keine Ahnung habe. Ich glaube, die beiden haben kein Problem damit, wenn man ihnen widerspricht oder eine andere Meinung einnimmt. Aber man muss halt wenigstens wissen, worum es geht und was die Themen sind. Und das ist halt typisch CDU und Armin Laschet, dass gar nicht über das Thema gesprochen wird, sondern, wie wir eingangs besprochen haben, dann eher so Fragen gestellt werden. Wie soll das Netz von morgen aussehen? Das könnte so eine Armin Laschet-Frage sein. Wie wollen wir zusammen online sein? Kommen Sie jetzt zur CDU-Digitalkonferenz und gestalten Sie die digitale Welt der Zukunft. Dazu haben wir eingeladen Sascha Lobo oder so. Keine Ahnung, so ist das dann bei denen. Und das ist halt keine Politik. Tut mir leid, das ist Ringelpiez mit Anfassen. Ja, also gehen die da nicht hin. Ist übrigens nicht das einzige Format, wo sie nicht hingehen. Ich habe zufällig vorhin auf Twitter gesehen, Ricardo Lange, kennen vielleicht einige. Das ist der Intensivpfleger aus Brandenburg, der jetzt rund um Corona sehr viel in der Presse war, weil ihn Jens Spahn nach viel Drängeln dann irgendwann mal zur Bundespressekonferenz mitgenommen hat. Ricardo Lange macht gerade ziemlich Bambule für die Kolleginnen und Kollegen, für seine Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, nicht nur in der Intensivpflege, um auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Und der dokumentiert sehr transparent auf Twitter, wie die Spitzenpolitik eigentlich darauf reagiert, wenn er sie jetzt zu Gesprächen einlädt. Ne? Also er möchte sich mit denen treffen, um aus erster Hand zu erzählen, wie ist der Arbeitsalltag, was muss sich verbessern, wie ist die Lage auf Station. Und in den letzten Tagen war zu lesen, also getroffen haben sich mit ihm bisher Wolfgang Kubicki von der FDP und Olaf Scholz von der SPD. Absagen hat es gegeben von Markus Söder und von Armin Laschet. Und das finde ich, hier ging es nicht um öffentliches Gespräch, hier ging es einfach darum, mit jemandem, der gerade einer der Wortführer einer super krass unter Druck stehenden Beschäftigtengruppe in Deutschland ist, sich mit dem zu treffen, um sich mal ungefiltert anzuhören, wie die Lage ist. Und dass man für sowas nicht eine halbe Stunde, Stunde im Terminkalender findet, während man Zeit hat, sich für einen Bildfototermin in einen Biergarten in Berlin-Schöneberg zu setzen, sorry, finde ich nicht so überredend.
Aber in deinem Wahlkreis hätte man sich auch mit Ricardo Lange treffen können.
Absolut, der wäre sicherlich auch auf ein Bier vorbeigekommen, wäre eine kurze Anreise für ihn gewesen. Also vielleicht überlegen Sie sich wenigstens das nochmal, dass Sie sich mit dem treffen.
Gut, aber da komme ich wieder zu meinem ersten Punkt. Wenn ich mir das Programm angucke, der Union, die haben ja nun auch für Pflegekräfte nichts zu bieten.
Nö.
Aber gut, schließt sich der Kreis. Kevin, was steht an? What's next?
Oh, was steht denn an? Ich muss morgen...
Gegen wen spielt ihr morgen?
Wir spielen logischerweise morgen gegen Frankreich. Ja, wenn Deutschland gegen Ungarn spielt, bleibt ja nur noch die Partie Portugal gegen Frankreich übrig.
Aber jetzt so, wenn Deutschland gegen Ungarn spielt, ne? Dann bist du schon für Deutschland, oder?
ja, dann sind meine Sympathien da schon so verteilt. Aber bild dir nicht zu viel drauf ein.
Okay, also vielleicht gewinnen wir dann ja morgen. Mal gucken.
Ja, ich glaube, das sollte schon drin sein. Ich würde auf ein ziemlich unspektakuläres 1 oder 2-0 tippen, weil ich meine, sobald sich abzeichnet, dass das Spiel entschieden ist und das Weiterkommen safe ist, ist, glaube ich, Kräftesparen angesagt, weil ja im Idealfall dann noch auf alle, die weiterkommen, 4 Spiele warten und da muss man auch ein bisschen die Kräfte schulen.
Okay, aber eigentlich wollte ich dir was anderes sagen, was du die Tage noch machst.
Nee, ich überlege nur gerade, was überhaupt ansteht. Ich bin morgen beim BDI, die ja jetzt ihren Tag der Industrie haben, was gar kein Tag ist, sondern eine halbe Woche oder so, auf dem Panel. Also ich glaube, wir geben uns da irgendwie aus der Politik alle die Klinke in die Hand. Das sind irgendwie alle da in dieser Woche. Ja, und ansonsten ist es viel Wahlkampf im Moment. Ich mache wirklich schon ganz viel Tür-zu-Tür-Wahlkampf in meinem Wahlkreis und mit einer datenschutzkonformen App bei uns, um das noch dazu zu sagen. Ja, nö, also damit ist die Woche eigentlich hauptsächlich voll. Was steht bei dir?
Ich habe vorhin vergessen, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, das wollte ich ja noch kurz sagen.
Ja, komm, hau noch raus.
Weil ich da war und ich natürlich irgendwie war, ich habe ja die Fragen auch gekriegt, ne, warum gehst du da hin und so weiter und so fort. Also die machen eine Reihe mit der Welt zusammen, also mit der Zeitung Die Welt, Wahlarena, und da sind jetzt irgendwie in 2 Tagen ist Dietmar Bartsch da für die Linke, Cem Özdemir war da für die Grünen, Lindner ist da, also ist aus jeder Partei, ist jetzt irgendwie einer aus der Parteispitze da oder Spitzenkandidat oder whatever. Und dann geht man da halt hin. Ich meine, das gehört zu meinem Job als GS mit dazu, dass du denn da hingehst und da präsent bist. Das Schlimmste wäre, wenn eine SPD sagt, ich meine, wir haben gerade über Rezo geredet, ja, so das ist, also wenn Laschi zu Rezo geht, ist das so, wie wenn ich zur Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gehe. Da weißt du, da gewinnst du nicht unbedingt einen Blumentopf, aber Debatte ist ja wichtig, ja, so, und das ist. Und das habe ich heute gemacht. So, das war dann auch erwartbar von den Fragen her. Da geht es ja, warum wollen Sie Steuern senken? Warum wollen Sie das machen? Warum wollen Sie das machen? Und ich, so, und das, also mir macht das aber auch Spaß, weil es sich ein Stück weit ja trainiert, ja. Und ich meine, du hältst dann da gut dagegen und beschreibst irgendwie, dass wir das vorhaben. Und ich finde ja, dass unser Konzept sehr durchdacht ist, also was wir haben, ne? Und ich, diesen ganzen Aspekt der Zukunftsinvestition, ich halte den für wahnsinnig wichtig, dass da wirklich auch was passiert die nächsten Jahre. Und ich glaube übrigens auch, das will ich mal sagen, weil Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ja irgendwie so, das ist ja so 70er Jahre. Ne? Ich meine, das ist sowohl in der Art, wie die Kampagne machen, auch aus den politischen Forderungen. Die haben sich auch völlig verrannt mit diesem Ding gegen Baerbock. Also ich glaube, das hat denen am Ende ja mehr geschadet und das war so Fremdschämen für alle, die irgendwie da dieser Initiative angehören und nicht wussten, dass es diese Anzeige gibt. Ich glaube, das hat intern, glaube ich, auch bei denen ganz gute Debatte ausgelöst. Ja. Aber du merkst ja einfach, die sind in den 70er Jahren stehen geblieben. Also das ist ja so ein bisschen wie Friedrich Merz als Lobbyverband. Und die ökonomische Debatte ist ja viel weiter. Ich meine, du hast mittlerweile Millionäre in diesem Land, die sagen, okay, pass auf, ihr, liebe Politik, steckt das Geld in Digitalisierung, in Bildung, Infrastruktur und wir sind auch bereit, mehr zu geben. So, und wenn die Konservativen in Großbritannien jetzt Steuern erhöhen und wenn Joe Biden irgendwie sagt, nee, wir müssen schon irgendwie ein bisschen die Einnahmeseite auch des Staates erhöhen, damit wir Zukunftsinvestitionen und Sozialstaatlichkeit finanzieren können, dann kannst du hier in Deutschland nicht irgendwie in den 70er Jahren stehen bleiben, sondern musst ökonomisch auch mal ein bisschen fortschrittlich sein. Und das ist was, wo ich glaube, da verlieren die total. Also da verrennen die sich auch. Ne? Und ich glaube eh, dass diese Art von Lobbyismus, dass die nicht mehr funktioniert. Also dieses plumpe Draufhauen, überall dagegen sein. So, aber das wollte ich vorhin nur erwähnen. Nicht, dass irgendwer sagt, hast du irgendwie angedeutet und nicht drüber gesprochen. Ansonsten ist jetzt für mich einfach Sitzungswoche zu Ende machen. Ich habe irgendwie noch ein paar spannende Termine. Ganz viel auch noch in meiner Kampagnenplanung, jetzt Wahlkampf. Und wir haben, das ist in der Tat etwas, was ich ganz, ganz schön finde. Wir haben am Wochenende einen großen SPE-Kongress in Berlin, also groß jetzt auch in Anführungsstrichen, aber es ist auch ein Digitalformat nochmal, aber wir sind
das SPD-Einladende.
Genau, das sind die sozialdemokratischen Parteien Europas. Also die europäische Parteienfamilie. Und da kommen jetzt ein paar Leute rüber, hier nach Berlin. Treffen mit Olaf zusammen, mit den Parteivorsitzenden. Ich bin dann auch dabei am Freitag und dann ist es auch nochmal ganz wichtig, um sich europäisch abzustimmen und auch nochmal ein paar Botschaften zu setzen. Europäischer Wiederaufbaufonds, Klimaclub, ein Thema, das für Olaf ja total wichtig ist, auch Klimapolitik europäisch zu koordinieren, globale Mindeststeuer, also vieles geht ja europäisch und das wird nochmal ein ganz wichtiges Treffen dann auch für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Da freue ich mich drauf.
Stay tuned. Erzähl mal dann nächste Woche was zu, wie es gelaufen ist.
Genau.
So schaut's aus. Dann.
Kevin, schönen Abend.
Dir auch, euch auch. Wir sehen, hören, wie auch immer, uns nächste Woche. Bis dahin. Ahoi.
Tschüss.